sprechen wir einfach über die
Wiederaufstehung. Können wir André auch die ganze Zeit André nennen?
André, ja, auf jeden
Fall. Oder André, also wie mit UN.
Aber André, ich habe jetzt einfach André geschrieben, ne? A-N-D-R-E. Das ist schon richtig, oder? Oder hast du
ab und zu? Gehört schon noch so ein Accent aigu drauf.
Das meinst du ernst, ja? Okay, nee, das, ich mach da so einen drauf, da habe ich kein Problem.
Du willst doch, dass man Johannes auch nicht mit einem großen I.
Das meinst du ernst, ja, geil.
Was willst du denn für eine Frage?
For real, bro? Super nice.
Ja,
Mann.
Oh, ja, was ich denn? Mensch, was ihr so macht. Okay. Herzlich willkommen bei 10-2-4. Heute mit Paul.
Hallo.
Und live zugeschaltet, André.
André, bitte, mit Accent aigu. Hallo.
André. Ich zeige auf dein virtuelles Profilbild. Also, ich versuch's. Es ist nicht so einfach. Da muss man echt ein bisschen üben. So Koordination von der Kamera, das interessiert auch wieder keinen. Schön, dass ihr da seid.
Ja, schön, dass du da bist.
André, wir können dich auch diesmal verstehen. Du warst schon mal am Start bei uns.
Das stimmt.
Beim
aus dem Helikopter.
Businessflug.
Beim Almighty, dem alles widerlegenden Flair-Review war das.
Genau, mit dem alleswissenden Fabio.
Richtig.
Außer natürlich, ob ein Kendrick 2 Alben rausbringt oder nicht.
Das ist, wir kommen dazu später ja noch, aber wir mussten uns wenigstens ein bisschen Hip-Hop-Knowledge ins Haus holen, wenn Fabio nicht kann heute.
Ja, wir setzen große Stücke auf André. bevor es losgeht, vielleicht mal eine kurze Frage. Johannes, du warst doch über Ostern im Ausland. Konntest du sicher fliegen oder wurdest du aus dem Flugzeug geprügelt?
ohne Witz, ich habe mich mit meiner Freundin darüber fast gestritten, dass ich ein extrem ungutes Gefühl habe, wenn ich fliege. Und zwar nicht, dass das Flugzeug abstürzt oder sowas. Dafür habe ich wirklich überhaupt keine Angst. Sondern so dieser komplette Kontrollverlust, wenn ich den Flughafen Area wird betreten, bis Flughafen Area ist wieder verlassen, dass ich so das komplette Gefühl habe, hier gelten keine Gesetze, die mich schützen. In jedem Moment könnte ein Security kommen, mich einfach verprügeln und mir alles wegnehmen. Einfach nur, weil der das jetzt gerade darf. Also von wegen, du spielst auf den United Airlines Flug an. Das ist wirklich ein Bedenken von mir, so dass du komplett abgibst deine Souveränität und dass du irgendwie Rechte hast.
Aber eigentlich, ich wollte gar nicht so tief in das Thema eingehen, aber also die,
sorry,
das war doch schon, also die dürfen das, die dürfen den doch nicht einfach verprügeln, oder nicht?
Die dürfen alles, glaube ich.
Und Scheiß?
Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein, okay, wir steigen jetzt wirklich tief ein. Das ist, aber
lass kurz machen einfach.
Lass kurz reinstecken. André, wir kommen zu dir rein. nein, es ist, ich glaube, ganz naiv, die haben diesen Flug überbucht es ging darum, dass United Airlines einen Flug überbucht hat und Gäste gebeten wurden, den Flug zu verlassen.
Nicht überbucht, der war bis zum Maximum ausgebucht.
Ja, und sie wollten
Leute mitbringen. Dann haben sie aber festgestellt, dass noch eine United Airlines Crew für ein anderes Flugzeug mitfliegen muss.
Gut, genau.
Und dass 4 Leute wieder aussteigen mussten.
Genau, aber das ist ja im Grunde so ein bisschen überbucht. Also sie haben es quasi sich verschätzt und haben auf einmal festgestellt, dass im Flug zu viele Leute mitfliegen müssen, die da sind. Und haben dann Leuten angeboten, das Flugzeug zu verlassen, was keiner gemacht hat. Oder wohl jemand gemacht hat, aber nicht genug. Und dann haben sie random jemanden ausgewählt, was es auf einen Arzt getroffen hat, der sich geweigert hat, auszusteigen. Und der dann nach mehrfachem Auffordern gepackt wurde. Und sobald er gepackt wurde, das Schreien angefangen hatte, und dann haben die Securities ihn so ein bisschen eskalationsmäßig aus dem Flugzeug gezerrt.
Das Wort heißt eskalativ.
Ja. Eskalativ.
Eskalativ.
Und ich glaube, das dürfen die. Also die dürfen denn, wenn die sagen, Scheiße, wir haben Kacke gebaut, muss einer aussteigen. Und wenn sie in der Person bestimmt haben, dass sie aussteigen muss, dann muss diese Person aussteigen. Und wenn die Person sich weigert, ist es im Grunde wie, als würde die Person
des Platzes verweisen, literally. Was ich so krass finde, ist halt, dass es jetzt irgendwie 4-5 Tage später gleich nochmal passiert ist.
Ja, das habe ich auch gehört.
Was ist denn los, Alter?
Ja.
Also
ich habe das Gefühl.
Ja, schieß los.
Bei diesem Asian Doctor.
Ja.
Das war doch der Hauptdude, ne?
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass da die ganze menschliche Komponente einfach so lost in translation gegangen ist. Also wenn er sich hätte erklären können, dann hätte sich doch sicher ein anderer Passagier gemeldet, um vor dem Flug zu gehen. Aber die Chance hatte er scheinbar nicht.
Das ist richtig. Und also ich glaube, einer der wichtigsten Skandalchen dabei ist ja, dass sie den Leuten Geld bieten, um den Flug zu verlassen. Und das ist aber gecapped, lustigerweise. Also sie müssen maximal, was weiß ich, $1,300 pro Platz bezahlen und waren aber nur bereit, ich glaube, 800 zu bieten.
Mhm. Erst sogar nur 400 und dann sind sie noch auf 800
gegangen. Genau, das heißt, die sind da so ein bisschen, haben das ein bisschen gezögert und haben dann relativ früh diese Eskalation durchgezogen. Mhm. Und dass es für sie scheiß Marketing ist und dass es ziemlich uncool ist, da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ich glaube, so rechtlich ist es irgendwie so gewesen. Und diese Security-Dudes, das ist doch wie, das sind wie Cops. Also, no offense gegen Cops, aber.
Ja, doch, ein bisschen schon.
Wenn
bisschen.
In irgendeiner Weise von dem Gegenüber da nicht kooperiert wird und die das Gefühl haben, dass sie jetzt durchgreifen müssen, dann greifen die durch, wahrscheinlich relativ egal, ob das jetzt jemand ist, der ein bisschen wieder in der Hosentasche hat oder gerade auf dem Auto gehauen hat oder wisst ihr, was ich meine?
Ja, also,
das ist, glaube ich, die haben nur eine Eskalationsstufe. So zack, rausziehen.
Ja, Mann. Wie Selbstschussanlagen.
Ja, die können einfach nur jemanden packen und rausziehen. Die können nicht sagen, komm jetzt bitte und jetzt auf und geben dir auch einen Keks aus und so. Sie haben da auch nicht.
Naja, vor allem, das haben sie ja vermutlich sogar erst noch gemacht. Also es war ja wohl so, dass sie einen Security erst gebeten hat, dann kam noch ein zweiter, dann haben sie nochmal gesprochen und als das dann nicht ging, kam halt der dritte und der war wohl.
Stell mir halt vor, wie er die ganze Zeit nur gesagt hat, no! Ja. No! Weil das ist das Einzige in seinem Vokabular war, das ihm helfen könnte.
Das Absurde ist, das habe ich dann nicht ganz verstanden, das basiert ja, also meine gesamte Wissenslage basiert ja eigentlich auf einem Video und wahrscheinlich 3 Reddit-Kommentaren, also bitte. Mhm. So mehr Info habe ich da wirklich auch nicht. Aber in dem Video ist er ja später wieder. Also in einem anderen Video ist er dann später wieder ins Flugzeug gestiegen. Mhm. Also der ist dann später wieder zurückgekommen mit blutiger Nase und blutiger Stirn, hat sich ganz verwirrt und ein bisschen durcheinander wieder an den Platz gesetzt.
Okay.
Also keiner weiß auch nicht, was da los ist.
Naja, egal. Jedenfalls, du musstest nicht aussteigen.
Nee, ich musste nicht aussteigen. Ich bin im Flugzeug geblieben, bis das Flugzeug in Edinburgh gelandet ist. Und das sagt man wirklich so.
Ich weiß, das ist ganz wichtig. Ich finde es trotzdem süß, dass du es immer so betonst.
Ich habe das gelernt. Wenn ich Sachen gelernt habe, dann ziehe ich es durch. Und ich bin auch jemand, der für 2 Tage in die Hauptstadt von irgendeinem Land fliegt und dort die oberen 5% der Touristenattraktionen macht und dann wiederkommt und die ganze Zeit nur im Grunde mit Flughafenpersonal und Leuten in einem Touri-Restaurant kommuniziert und dann zurückkommt und dann so ein bisschen so dieses, ich war dort, weißt du, so ich hab's gespürt, ich war am Start, ich habe die Kultur verstanden, so und da bin ich schon.
Aber jetzt mal andererseits, also du warst 2 Tage da oder was?
Nee, ich war übers Osterwochenende, Donnerstag bis Montag, ein paar Tage, was auch so eine Länge ist, wo man Edinburgh ruhig machen kann.
Ja, aber wahrscheinlich hast du ja auch jetzt nicht Möglichkeit, also wie du jetzt sagst, so schön die Kultur bis ins Letzte kennenzulernen, also du bist halt.
Sagt es nicht, ja. Johannes hat Haggis gegessen.
Wow.
Ja, sorry, ich dachte, es ist jetzt ein bisschen, habt ihr überhaupt eine Ahnung, was Haggis ist?
Ja, ist das nicht so ein bisschen warmgemachte Kotze im Prinzip?
Magen?
Genau, es ist Schafsmagen mit Schafsinnereien.
Craig Ferguson hat mir viel davon erzählt.
Ja, siehst du, das Interessante an Haggis ist, dass es mega geil schmeckt. Es schmeckt nämlich eigentlich wie Hackbraten.
Okay.
Oh, ich bin so froh, dass du nicht Chicken gesagt hast.
Nee, das schmeckt, weil es ist halt so gehacktes, was du nicht mehr identifizieren kannst. Und das ist irgendwie ordentlich durchgebraten. Und dann gibt's das Ganze halt noch mit Kartoffelbrei und so eine Rübe, was so ein bisschen wie Stampfmohrrüben sind oder sowas. Und dazu eine geile Bratensoße und es schmeckt halt einfach wie ein geiler Hackbraten.
Aber musstest du beim Essen daran denken, was das eigentlich ist, oder Nö. Hat man das dann ausgeblendet
schnell? Ich blende das aus. Also da hab ich wenig Gnade mit. Und sonst war es ziemlich lecker. Und ich habe einen frittierten Marsbar gegessen.
Ah.
Und das war zum Beispiel so ein Ding, also das Haggis-Ding, um mal ich analysiere mal ganz kurz die schottische Kultur, dass ihr das alles verstanden habt, ja? Mhm. Das Haggis-Ding, das meinen die ernst. Mhm. Also die finden Haggis geil, weil es Haggis wirklich in jeder Kaschemme gibt, die nicht Touri-mäßig wirkt. Mhm. Das gibt's irgendwie im Burrito, das gibt's irgendwie auf Burgern, das gibt's irgendwie in Sandwiches, das gibt's zum Frühstück, das gibt's überall. Das heißt, das meinen die schon ernst. Die frittierte Marsbar, da musst du wirklich online, also ich musste online schauen, wo es die gibt. Mm. Und dann gab es so im Touri-Zentrum so 5 Assi-Imbissbuden, die haben halt auch eine Fried Marsbar angeboten. Und also da habe ich schon das Gefühl gehabt, und dann bin ich reingegangen in diese Assi-Bude und die hat mich gesehen, hat gewusst, da bestellt jetzt eine Fried Marsbar, das wusste die wahrscheinlich. Die wusste so, okay, alles klar, das ist jetzt ein Touri, da kommt jetzt rein mit seinem Rucksack. Samt vielen Rebenrucksack und
die haben die Marsbar schon mal reingeworfen.
Genau, ja, genau. So, alles klar, schon wieder einer von denen. Wie kann man sich sowas so reinfahren, die Idioten, ja? Und aber es ist mega geil.
Ja.
Ja, es ist ein frittiertes Stück Schokolade mit Karamell.
Ja, sag das nicht so, als wäre das selbstverständlich. Also ja, ich finde, das klingt sau eklig, ehrlich gesagt.
Ich finde, das klingt immer noch revolting, einfach eklig. Ja.
Nee, also es schmeckt wirklich geil. Was auch wichtig ist, dass man sich dem Ganzen bewusst wird, die Marsbar wird in die gleiche Fritteuse geworfen wie die Fish and Chips. Das ist quasi Default.
Oh, aber schmeckt man das?
Das macht, glaube ich, den Geschmack aus, ehrlich gesagt.
Ja.
Also so ein bisschen dieses süß-salzige, das ist schon wichtig, glaube ich, dabei. Nee, also ich habe es jetzt nicht als negativ empfunden.
Mhm. Plastik ab?
Plastik ist ab, ja.
Okay. Gute Frage.
Ich bin mir unsicher, ob das sogar in irgendeiner Weise paniert ist. Es sieht so ein bisschen aus wie Kacke. Das muss man ganz ehrlich auch sagen. Es sieht so ein bisschen.
Liegt aber in der Natur der Sache.
Ja, so ein Fried Marsbar, ich kann auch mal. Das ist halt wirklich nicht aber dafür gedacht.
Ich dachte, also muss nicht. Wenn du was in die Fritteuse haust, muss es doch trotzdem sowieso ein bisschen paniert sein, damit das richtig funktioniert, oder nicht?
Ist auch geil, dass bei der Google-Bilder so gefried Marsbar und als weiteres Empfehlungsding Haggis. Sie wissen schon genau, was
ich wusste brauchen. Auch nicht, dass es übrigens ein Ding ist anscheinend da für Schottland oder was.
Da ist auch irgendwie so ein Teig drum und so, ich weiß auch nicht genau. Anscheinend ist es so ein Gag, den die irgendwie durchziehen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein Touri-Abzocke. Zocke.
Okay. Wie würde Kendrick Lamar wohl solche Bright Marsbars finden?
Wahrscheinlich würde er sagen, damn.
Hey.
Wie sein Album, meinst du?
Zufällig.
Ich merke schon, ihr habt keine Lust auf meine Geschichten. Aber
Hallo, okay. War auch nicht so krass.
Hallo. Du weißt ja gar nicht, was so gekommen wäre.
Du hast, wollen wir dann ein andermal drüber reden? Oder?
Wir machen alles mal
drüber. Ja? Okay. Ja. Okay. Bitte sei nicht böse.
Komm ich klar mit. Okay. Die Wiederaufstehung die Kreuzigung und Wiederaufstehung des Rap am Osterwochenende müssen wir auf jeden Fall als Thema mit reinnehmen. Wow. Deswegen haben wir auch André am Start. Kendrick Lamar hat Damn gedroppt am Freitag.
Yo.
Das hat er wohl.
Und ich glaube, haben wir im Podcast schon drüber gesprochen? Wir haben über den Hard-4-Track haben wir gesprochen. Diesen Ankündigungstrack.
Ja, also, aber auch tatsächlich gar nicht so viel. Und ich glaube, wir haben nicht so richtig mal bewusst deutlich gemacht, wie aufgeregt wir alle sein müssten, dass eben dieses Album kommt. Und ich war, also ich muss ganz ehrlich sagen, als der 14. April kam, war ich tatsächlich dann auch wirklich ein bisschen aufgeregt.
Ja.
Und dann habe ich es angemacht. Und dann habe ich aber, bevor ich es angemacht habe, mir nochmal kurz bewusst gemacht, was ich schon in einer, oder was ich später dann in einer Review gehört habe und eigentlich ganz treffend fand. Ich dachte mir nämlich vorher so, weißt du was, Paul? Selbst wenn es nur ganz okay wird, ist es immer noch fucking großartig. weil es ja irgendwie so ein bisschen, oder weil ja vorher so die Frage war, ist es jetzt ein Album, was mit To Pimp a Butterfly irgendwie mithalten möchte oder also oder kann oder soll oder so. Mhm. Und dann war es einfach ein Damn. Und jetzt sage ich erstmal wieder nichts mehr.
Aber was für ein Damn ist es denn? Das, also ist es ein Damn oder ist es ein Damn? Damn. Also,
ich glaube eher Zweiteres, oder?
Meinst du jetzt von der generellen Stimmung des Albums?
Also ist es ein frustriertes Damn? Ist es ein, er hat die Schnauze voll, Damn? Oder ist es ein Damn, I'm nice?
Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich beides nicht. Und zwar glaube ich einfach, dass es so ein Revue passieren lassen, was gerade alles passiert ist und wieso der Status quo ist. Und dass es schon eine krasse Situation ist. Ich glaube, so würde ich das verstehen.
Ich habe ja vorher schon im Vorgespräch habe ich ja schon wollte ich irgendwie schon loslegen, dass ich um das nochmal aufzugreifen, dass man eigentlich gehypt sein müsste. So, ich war es auf jeden Fall. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, als er in dem Track angedeutet hat, dass am 7. April droppt er was. Und das war dann auch nur die Albumankündigung. Mhm. Ich habe wirklich gehofft, dass er einfach original 7 Tage einen Track raushaut und original irgendwie, was waren das, keine 7 Tage oder ein bisschen mehr als 7 Tage später direkt das Album raushaut. Also das ist so ein bisschen so ein, wie ich mir das auch wünsche. Ich ertrage diese Halbjahresankündigung nicht.
Ja gut, aber andererseits ist halt noch eine Woche dazugekommen. Also ist ja jetzt nicht...
War voll erträglich, aber es war so ein bisschen so, oh shit, muss ich noch eine Woche warten? Und und was bei ihm halt so ein bisschen speziell ist, und das sollte man vielleicht, also ich sollte, will es auf jeden Fall, bevor wir jetzt über dieses Album reden, nochmal angedeutet haben, aus irgendwelchen Gründen, weil ich ein Kendrick Lamar Fanboy bin wahrscheinlich, ist das halt so ein Ding, der haut dann Album raus und dann beschäftige ich mich damit. Ich habe mich definitiv nicht so viel beschäftigt damit, wie die meisten Leute, die im Internet überschreiben oder irgendwelche wilden Thesen raushauen, aber ich habe mich mit dem Album in den letzten paar Tagen mehr beschäftigt, wie mit eigentlich kaum einem, also mehr wie den meisten Alben, die ich im letzten Jahr gehört habe. So vielleicht das Childish Gambino-Album habe ich mich nicht so viel beschäftigt damit, eher, dass ich es viel gehört habe. Aber bei ihm war das schon so, dass ich dann so, okay, es ist gedroppt, okay, alles klar, ich muss die Lyrics lesen, ich muss irgendwie, es war für mich klar, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Dementsprechend ist auch so ein bisschen das Bild davon halt als, wow, krass, ein Kendrick-Album, nochmal ein bisschen präsenter in meinem Kopf, weil es halt einfach mein Album ist, mit dem ich mich beschäftigt habe. Und was ich rausgehört habe, finde ich, um die Frage mit dem Damn noch zu beantworten, ich glaube, es ist schon so, es ist schon viel Struggle. Also es ist schon viel, irgendwie weiß ich gerade nicht so genau, was jetzt, wie ich jetzt drauf sein soll. Mhm. Und Needle Drop hat es irgendwie in seinem Review so ein bisschen angedeutet. Er hat es eher kritisiert, lustigerweise. Ich fand das eigentlich eher ganz, ganz spannend, dass das so ein bisschen so ein, er damit so einen Einblick schafft, wie seine Gemütslage gerade ist. Ohne dass die in irgendeiner Weise eher abgeschlossen hat, welche Gemütslage er eigentlich haben will. Versteht ihr, was ich meine? Also es wirkt so ein bisschen so wie, okay, ihr bekommt jetzt alle meine Zweifel und Fetzen, die ich so in meinem Kopf habe und alles, was mich gerade beschäftigt, irgendwie, sei es Ruhm, sei es irgendwie Glaube, sei es irgendwie Familie, sei es irgendwie die Hip-Hop-Szene, sei es irgendwie politische Dinge, ihr bekommt jetzt alles so ein bisschen so roh hingeworfen.
Ja.
Viel Spaß und nicht so wie bei den anderen beiden Projekten, die so beide ein Thema hatten oder Themen hatten, die so für sich als Album abgeschlossen waren.
Ja, also ja, und ich, also das glaube ich auch. Also deswegen meine ich, also ich verstehe es auch so ein bisschen wie so ein kleines Innehalten, wie so ein kleines Revue passieren lassen. Was ist so der Status quo, ja? Und das halt mit so einem verdammt zu bewerten einfach. Und ich finde, dass man deswegen ja im Prinzip auch doch wieder sagen kann, dass es schon sowas wie eine Art Thema hat.
Ja, klar.
Also obwohl es vielleicht nicht so inhaltlich geradlinig ist wie die anderen beiden Alben, wenn man das überhaupt so sagen kann, hat es trotzdem, finde ich, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ein Thema. Obwohl ich, und ich möchte dazu noch ganz kurz was sagen, ich habe es das erste Mal gehört und dann war ich erstmal so ein bisschen, ja, okay. Also hat das ein bisschen, fand ich so ein bisschen Mixtape-Charakter, also es wirkte so ein bisschen unstrukturiert. Und dann habe ich es nochmal gehört und dann habe ich natürlich auch mir Mühe gegeben, irgendwie also Lyrics durchgelesen und bin dann auf Genius hängen geblieben und habe aber schon bei DNA, beim zweiten Track gedacht so, ach fuck it, ich mache das einfach nicht, weil jeder Halbsatz wird irgendwie so auseinander interpretiert. Es war mir einfach ein bisschen zu anstrengend und deswegen glaube ich, dass ich es nicht komplett verstanden habe. Ich bin dann immer so ein bisschen überwältigt davon, was ich für mich beim Hören, vielleicht auch bei 5, 6 Mal Hören so rausnehme und was andere Leute da sehen und lesen und was er von mir aus auch gemeint hat, aber ich weiß nicht, ob das so krass sein muss, Mann. Das ist ein krasses Album, es hat mir gut gefallen. Ich war erst ein bisschen verwirrt, aber jetzt im Nachhinein finde ich es ganz gut, auch ohne, dass ich alles verstanden habe und ohne, dass ich genau weiß, was er damit sagen will. So.
Ja, auf jeden. Und ich finde halt, ich verstehe, was du meinst, dieses Genius-Abgewichse, das ist, ich verstehe das, ich gönne das auch jedem, aber ich finde nicht, das sollte der Anspruch sein. Weil da einfach so wahnsinnig viel, das ist halt so ein bisschen Teil des Memes, ein bisschen, ne? Also es ist so ein bisschen, genau, wenn er was droppt, oder bei Kanye ist es ja nicht anders und bei Drake ist es auch nicht viel anders, auch wenn vielleicht irgendwie Drake jetzt nicht so ganz unterwegs ist auf der Ebene, aber da wird ja auch in jeden Scheiß reininterpretiert. Und die Künstler wissen mittlerweile ja relativ gut, wie sie damit spielen können, finden es aber wahrscheinlich auch ziemlich witzig, was alles in Sachen reininterpretiert wird, die sie gar nicht ausdrücken wollen.
Ja.
Ja? Aber trotzdem finde ich es irgendwie wichtig, das so als Zeitgeistmoment zu besprechen.
Ja, aber da habe ich mir halt genau die Frage gestellt. Ich meine, wie notwendig ist das so? Ich meine, vielleicht, und da hast du schon ganz recht, kommt es mir auch bloß vor, weil ich mir das bei dem Album jetzt eben wieder krass gegeben habe. Also ich würde zum Beispiel bei einem Drake-Album nie auf die Idee kommen, mir das jetzt stundenlang anzuhören und durchzulesen, was er da gesagt hat, nur um zu verstehen, was er von mir will. So, ja, hier habe ich das so ein bisschen versucht. Aber ist es überhaupt notwendig? Also ist es überhaupt der Anspruch? Weil das ist ja so ein bisschen, man steht sich ja auch bis zu einem gewissen Maß selbst im Wege, ja? Ich meine, klar ist da jetzt so dieser Schatten von Good Kid, Mad City und The Pimp a Butterfly irgendwie, die so krasse Konzeptalben waren. Aber also ich finde, fernab von, wie gesagt, von dem, was das so inhaltlich bedeuten mag, ist es jetzt genau das zum richtigen Zeitpunkt und im richtigen Maße, wie er es machen sollte. Ich glaube, die Leute sind zufrieden, oder also ich bin zumindest zufrieden. Ich denke, wir können uns vielleicht darauf einigen, dass es ein krasses Album ist. Aber also ich weiß nicht, André, wie weit bist du ins Detail gegangen damit? Also
ich habe auch aufgehört zu kratzen an der Wand, die Rap Genius ist. Also ich habe es halt gehört und ich habe es mehrmals gehört und es hat sich toll in meinen Hip-Hop-Konsum integriert. Ich möchte mal kurz Kool AD zitieren von Death Racist. Rapgenius.com is white devil sophistry. fand ich immer eine super Line. Und ich glaube, Kendrick ist sich auch sehr bewusst, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird und so. Und macht es deswegen wahrscheinlich, der steuert dagegen irgendwie.
Wahrscheinlich, also, ja.
Er also, wollte jetzt auch nicht To Pimp a Butterfly-mäßig analysiert werden, denke ich.
Nee, denke ich auch. Und am Ende, genau wie du es gesagt hast, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber am Schluss muss es halt Bock machen. Also am Schluss musst du halt das Album drauf machen und du musst Lust drauf haben. Ich habe, um die Pimp a Butterfly das Pimp a Butterfly Problem zu beschreiben, ich habe ein paar Kumpels, die das überhaupt nicht verstehen, die also wirklich sagen, wie kann es sein, dass jemand dieses Album feiert? Ich verstehe das nicht, es macht mir keinen Spaß, ich finde es bockt nicht. Und muss dazu sagen, dass das auch jetzt nicht unbedingt Leute sind, die Bock haben, sich jetzt in ein Album irgendwie so tief reinzuknien, also in ein Rap-Album von irgendeinem Artist, wo jetzt keine fetten Hits drauf sind, ja, sich so tief reinzuknien, dass man jetzt das auseinandernehmen muss und irgendwie in jeder Zeile jetzt die Gold, das wow, krass, was er da gesagt hat, sondern die wollen das drauf,
was legitim ist.
Genau, die wollen es einfach drauf machen beim Autofahren oder beim irgendwie durch die Bude hüpfen und dann musst du es einfach Bock machen. Und das muss auch auf einer Random-Playlist funktionieren und darf nicht nur so als Gesamtmeisterwerk dastehen. Und ich hatte das bei Pimp a Butterfly zum Teil auch. Ich habe so ein bisschen, für mich, weil ich ein Wacker White Boy bin, ist es halt so, für mich ist es ein schönes, kompaktes Paket, um mal so ein bisschen was Jazzigeres, Freakeres zu hören. Also ich habe nicht die Zeit, es ist jetzt ganz fast ein Geständnis, ich habe nicht die Zeit und Energie, mich jetzt super deep in die krassesten Jazz-Funk-Dinger einzuarbeiten und er interpretiert es so neu und bringt es mit einem freshen Sound und dann kann ich mir das reinfahren und kann mir sagen, geil, aber ich habe mich sehr gefreut, als ich Damn durchgehört habe und das einfach so mit DNA und mit Humble und mit diesem Triple X-Song super Tracks drauf gibt, die einfach Brecher sind. die einfach richtig böse nach vorne gehen, die ich einfach weiß, dass ich sie in einem halben Jahr und einem Jahr als Singles immer noch locker hören werde.
Ja, also ich finde, du hast schon das richtige Wort verwendet. To Pimp a Butterfly ist halt ein Paket, ne? Also, wenn man, ich habe das Gefühl, man muss sich vornehmen, das zu hören.
Genau.
Wenn man es hören möchte. Und hier ist es halt wieder so, deswegen meinte ich so Mixtape-Charakter. Du kannst halt, also ohne dass es stört, auch mal 2, 3 Songs einzeln davon anmachen und sagen, ist okay, also reicht auch wieder so, weißt du? Ohne, dass es, ohne dass du das Gefühl hast, wirklich bloß Lücken gehauen zu haben, so.
Ja. Ja, und ich denke, damit hat er halt auch irgendwie eine Platte rausgebracht, die ja, kommerziell ist jetzt so ein bisschen die das ist vielleicht das falsche Wort, aber die halt einfach mehrere Welten irgendwie ganz entspannt befriedigen kann, so.
Ja.
Ne? Also du kannst irgendwie der Hip-Hop-Nerd, der irgendwie auf seine Rap-Skills und auf die geilen Beats hört, der bekommt da was irgendwie, der Kommerz-Depp wie ich, der einfach nur ein bisschen cool wie ein Compton-Rapper sich fühlen will, wenn er durch die Berliner Straßen läuft, bekommt irgendwie sein Fett weg und der Überinterpretator, der da jetzt irgendwie was auch immer alles rein interpretieren will, bekommt irgendwie auch schon ein bisschen so einen Batzen hingeworfen und alle können so ein bisschen fein sein und besetzen ja auch alle relativ happy damit. Also ich glaube, die Reviews sind eigentlich ziemlich gut, oder? André, weißt du da was?
Ich habe noch keine anderen Reviews gelesen.
Paul, du hast ein paar Reviews gelesen, ne?
Ich habe ein paar gelesen und die sind alle, ich habe das Gefühl, die sind alle so ein bisschen vorsichtig auch, ne? Also ich glaube, keiner will sich aus dem Fenster lehnen und eine krasse Wertung vornehmen. Mhm. Viele beschreiben halt einfach erstmal nur das, was es ist. So. Und das ist auch okay. Und das ist mir dann nach mehrmaligen Hören auch aufgefallen. Es ist krass reduziert. Also die Beats sind super, super simpel irgendwie, super simplifiziert und voll am Nagel der Zeit, ohne jetzt deswegen aktuell sein zu wollen. So. Mhm. Also es funktioniert halt einfach wieder alles. Mhm. Und ich finde, das Album regt halt voll dazu an, zuzuhören, weil du halt nicht wie bei Pimp a Butterfly vielleicht auch durch die Musik so ein bisschen beansprucht bist, sondern es funktioniert halt auch so beim Nebenbeihören. Und dann hat man halt vielleicht dann doch Bock, auf die Texte zu achten. Aber auch da bin ich halt noch nicht so weit vorgedrungen. Und ich habe auch den Eindruck, also das spiegelt sich auch so ein bisschen in Reviews wieder. Ja? Also die Leute sagen so, ja, es ist krass. Und natürlich ist es nicht das Krasseste von allem, was er bisher gemacht hat. Aber es ist voll gut. Aber es ist das, was es ist. Und dann hören die Meinungen ein bisschen auf. Ich glaube, weißt du, niemand will jetzt sagen so, es ist besser oder es ist schlechter oder es ist gleichwertig oder so, weil ja, nachdem er jetzt so diesen Mega-Hype hat, ist es vielleicht auch schwer, das jetzt gleich so einzusortieren. Man muss ja eben auch nicht sein, so, weißt du?
Und ich habe bei ihm ja immer so ein bisschen das Gefühl, okay, weil, also er ist ja schon so voll durch feuilletonisiert, so. Also die Süddeutsche schreibt ein Review und wahrscheinlich die Frankfurter Allgemeine Zeitung auch. Hm. Und sobald ja solche Medien irgendwie auf die Idee kommen, sie müssten dazu eine Meinung äußern, warum auch immer. Also ich glaube, die waren so, okay, da war einer, der hat eine krasse Platte rausgebracht, irgendwie, das haben wir damals schon eine Woche zu spät festgestellt, jetzt kommt der mit neuen Platte, jetzt können wir die auch wieder abfeiern. Mhm. Und er ist quasi noch feuilletonmäßig wieder noch gefeiert, aber so die sag jetzt mal, Rap-Szene hat noch nicht irgendwie beschlossen, dass sie ihn scheiße finden wollen. Also das kann halt durchaus passieren, ne? Also, dass er bei der nächsten Platte irgendwie was rausbringt und dann halt alle sagen, ja, okay, aber was ist jetzt hier neu? So, ne? Also, wann kommt jetzt der neue Scheiß?
Die Angriffsfläche bietet er halt bisher noch nicht.
Ne? Auf jeden Fall, ja. Also, genau, da hat er sich irgendwie auch genug gewandelt und ich glaube, das ist wieder super fies von mir. Ich glaube, dass auch in den heutigen Tagen, wo so oft Releases rausgeworfen werden und so oft irgendwie Platten rausgebracht werden und Künstler irgendwie hochgelobt werden und dann einfach 2, 3, 4 Platten rausbringen, die scheiße sind, weil die Taktzahl so hoch ist, gerade im Rap, und sich auch gerade so Rap so extrem abnutzt. Also das ist ja so 5 Jahre später, ist es ja fast nicht mehr hörbar. Und dass alle auch so ein bisschen froh waren, okay, es sind ein paar Banger dabei, das ist eine gute Platte. Irgendwie, er macht keine Scheiße, er macht keine Country-Songs. Irgendwie. Bono ist auf einem Track drauf, aber es ist nicht schlimm. So.
Man hat es kaum gehört.
Ist im Grunde ein Sample. So, das ist okay. Habt ihr da Schiss bekommen, als ihr gehört habt, dass Bono dabei ist?
Nee, ich fand es eigentlich ehrlich gesagt cool. Ja. Also es stand ja auch nicht jetzt nur Bono, es stand U2 da.
Ja, ja,
gut. Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, weil ich mich gefragt habe, ob man es auch musikalisch krass merkt.
Du meinst, ob die Edge auch dabei ist?
Genau, also hätte ja sein können, weißt du? Und ich meine, YouTube hin oder her, kann ja sein, dass die da krassen Shit reingebracht hätten. Mhm. Ich finde, in dem Ausmaß, wie es da auftaucht, weißt du, auch die Feature-Parts sind ja nicht, es sind ja keine Parts. So, die tauchen halt auch. Auch Rihanna ist ja nicht die. Die
hat keinen Verse dann.
Genau, nee. Die nimmt ja nicht den Song ein, so, ne? Die taucht halt auf. Und es ist so, es ist genau in dem Maß, dass du auch sagst, so, die ist schon, scheint schon ganz in Ordnung zu sein. So, die labert kein Bullshit, so, ist alles in Ordnung, alles Gucci. Also, ich finde, das ist rundum zufriedenstellend. Ich glaube, was so ein bisschen, um nochmal diese Review-Sache aufzugreifen, was so ein bisschen das Ding dabei ist, ist halt, dass. Also das ist jetzt nicht, es ist kein krass modernes, wie du sagst, es ist kein krass modernes Trap-Album oder es ist jetzt keine Country-Mucke oder so. Und die Leute haben aber darauf wahrscheinlich, glaube ich, innerlich so ein bisschen gewartet. Also dass jetzt irgendwas krass passiert, irgend so ein Ding, was sie halt sofort irgendwo reinstecken können in irgendeine Schublade und sagen können, aha, das ist also der nächste Schritt. Mhm. Und der nächste Schritt ist jetzt aber kein nächster fetter Schritt, sondern es ist einfach ein Ding, was er gut kann, was voll reinpasst, was voll disbedient, was die Situation gerade ist. Und ich glaube, gerade deswegen finde ich es inzwischen oder auch jetzt schon mega genial eigentlich. Also für das, was es ist irgendwie. Ich jeden Tag, den ich das Album mehr höre, bin ich super beeindruckt davon, ehrlich gesagt.
Habt ihr
ja, für mich ist auch so. Ich habe mich noch ausgekotzt in der Telegram-Gruppe, dass das mehr so das May-Album ist als das Damn-Album nach dem ersten Hören.
Ja.
Aber bin dann auch total reingewachsen. Also, ich freue mich sehr daran.
Ja, auf jeden. Also, ich hatte auch, ihr habt das ja auch beschrieben, hatte auch so beim ersten Durchlauf so den Moment, okay, DNA fängt an, wow, fett, er ist am Start, es geht ab, was los? Und dann kam dieser Yay-Song, ich weiß nicht, heißt der dieser
Yay?
Ja, genau. Ja. Genau, ja. Und das war dann so, der war auch noch ziemlich geil. Und dann ist es so ein bisschen in meinem Kopf, wahrscheinlich, weil meine Aufmerksamkeit dann auch irgendwann aufgehört hat, weil ich eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne habe, ist so ein bisschen langsamer geworden und sein Tempo ist auch ähnlich geblieben und dann kam dieses Rihanna-Feature und ich habe ja so mein Problem mit den weiblichen Gesängen und das war dann so, oh, okay, das Rihanna-Feature ist auch da und dann war ich dann so kurz im Moment, okay, habe ich jetzt gerade 4-5 Tracks gehört und die flashen mich nicht, also ist es jetzt gerade passiert, dass ich es eigentlich nur mittelmäßig finde. Es hat dann nochmal nach angezogen irgendwie, also ich finde insbesondere, was ist euer Lieblingstrack? Habt ihr einen Lieblingstrack?
Also ich schwanke zwischen tatsächlich Humble und DNA, so ein bisschen.
Was geht bei dir?
Für mich ist es tatsächlich Loyalty und DNA. Die beiden, meiner Meinung nach ist der gemeinsame Nenner. Das sind vielleicht so Representer-Tracks, wo er nochmal zementiert, wie straßennah er ist und so.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe mich mega in diesen XXX-Song verliebt. Also dieser Drei-Part-Song, der erst so ein bisschen langsam anfängt und dann switcht es nochmal und er bricht nochmal so richtig durch und ist richtig so ein Spitter von der Straße, der einfach mal alle niederholzt. Und dann kommt U2, dann kommt Bono und dann wird es nochmal ein bisschen noch ein anderen Part, das fand ich so ein richtig schönes, kleines, episches Stück.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, also wie gesagt, ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich auch denke, dass ich mich vielleicht auch in einem Jahr dabei erwische, dann wirklich jeden Song einmal richtig gut gefunden zu haben.
Ja.
Und das ist das, was ich meine. Also ich glaube, das ist tatsächlich viel genialer, als man im jetzigen Moment so also vielleicht behaupten möchte oder so.
Das ist so ein bisschen bei mir der Good Kid, Mad City Part. Ja. So, ich habe bei Good Kid, M.A.A. City so das Ding gehabt, dass ich so die krassen Singles irgendwie, Bitch Don't Kill My Vibe und Swimming Pools und so, das war dann so, wow, fett. Und dann irgendwann später habe ich dann erst, also wirklich beim ein Vierteljahr später, habe ich dann in meinem Kopf einfach beschlossen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, M.A.A. City und also wie sie alle heißen, viel mehr Feier. Also dass dann die langsamen Tracks irgendwie, egal, dass ich die mir viel mehr geben, die ich jetzt mittlerweile viel lieber drauf mache, als dass ich irgendwie.
Ich denke, das wird sich bei dem Album auch nochmal
auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich würde Humble, glaube ich, auch viel krasser finden, wenn ich ihn nicht sofort tot gehört hätte, sobald er raus gewesen ist.
Das war gefährlich.
Das Video deswegen auch. Also ich habe das richtig gesuchtet.
Das Video ist der Shit. Und ich habe da mal so ein paar, es gibt ein Video, wo jemand, ich glaube es war, ist nicht Rap Genius, ist irgendwas anderes, The History of Kendrick Lamar, wo quasi so von dem ersten Feature, wo er am Start war, wo noch K-Dot hieß, bis quasi jetzt zu Humble so immer so Tracks gespielt wurden, um so seine Evolution zu zeigen, wo man auch nicht bemerkt, dass es natürlich, dass der erstens mal seit fucking 2005 Tracks released, so, also ja. Das hat mich auch nochmal kurz überrascht, ja, und dann, wie er natürlich dann auch aufgewachsen ist und dann immer so die Tracks und seine Stimme und seine Art, wie er rappt, immer mehr sich rauskristallisiert hat. Und dann sind halt, es waren vor allem so Stills und dann kamen so die Musikvideos dazu. Und dann ist mir so aufgefallen, okay, die Musikvideos von ihm sind immer super stylisch, aber so richtig krass geil sind nur ein paar. Und Humble zum Beispiel, habe ich mehr gefeiert als Musikvideo, weil es halt von den Visuals ziemlich fett war, aber trotzdem so Kendrick Performance Parts hatte, wo ich die halt auch sehen will. Also ich muss jetzt nicht nur schöne abgefahrene Stills sehen. So, ich will halt auch ein bisschen, dass der so ein bisschen danced. Ich mache auch schon einen Move hier. Ich vergesse, dass ich auf Kamera bin.
Aber ich finde, mit den Musikvideos macht das sich eigentlich relativ, also naja, das klingt ein bisschen arrogant, aber ich sag's trotzdem. Er macht das sich eigentlich ein bisschen leicht und auch den Leuten einfach, weil er halt, es sind ja keine Storyteller-Videos, ne? Also es ist nie, es ist nie eine Geschichte, die passiert, sondern es sind halt wechselnde, bunte Szenen, zumindest jetzt in den in den aktuellen Musikvideos, die irgendwie auf die Performance konzentriert sind und nicht darauf irgendwie, dass du aus dem Video was mitnimmst oder so, oder eine Geschichte erlebst oder, also weißt du, was ich meine? Und damit hast du, glaube ich, die Möglichkeit, relativ simpel viele Leute anzusprechen und trotzdem so arty Shit zu machen. Also trotzdem, weißt du, schöne Filter über der Kamera, lass dir die Leute geile Klamotten anziehen, lass sie sich ein bisschen cool bewegen und bam, ist das Ding halt auch einfach fertig, so, weißt du? Und du musst halt, und wie krass ist denn bitte Don Cheadle in DNA? Was geht? Wie kommt man dazu, einfach so ein erste Liga-Schauspieler da einzuladen und mitmachen zu lassen?
Ja, der hat sich bei im Weißen Haus mit Obama, haben sie sich kennengelernt.
Vermutlich, ja.
Ich
hoffe, dass sie zu dritt abhängen und so
futschen. Boah, ich hab, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Ich habe heute in The Daily Show da habe ich das, den Opening-Monolog angeschaut und da ging es um ein Foto, was veröffentlicht wurde von einem Paparazzi, der Barack Obama und Michelle Obama auf einer Yacht. Und Barack Obama fotografiert Michelle Obama, wie sie so ein bisschen urlaubsfotomäßig so an der Reling steht. Und er fotografiert sie auch noch mit dem iPad. So wie so ein richtiger Dad. Ja, wie so ein Papa. Und dann haben sie sich ein bisschen lustig gemacht und dann haben sie gesagt, dass sie auf dem Boot zusammen waren mit Oprah, Tom Hanks und Bruce Springsteen. Das war eine Party. Die Obamas, Obama, Bruce Springsteen und Tom Hanks. Das ist schon eine Ansage. Also von daher gesehen hat sich Kendrick Lamar hundertprozentig mit dem Schauspieler, die hängen alle ab.
Runde. Ich hoffe aber, die chillen einfach genauso wie wir drei.
Auf jeden Fall.
Ja, einfach chillen.
Glaubst du, die haben die Kendrick-Platte gehört am Wochenende?
Ich hoffe.
Und wahrscheinlich. Mir wurde die Tage ein Bild gezeigt von, Shoutout zu Dennis, ein Bild gezeigt von Gorgoroth mit T.S. Ullmann. Und ich krieg leider die anderen Actors auf dem Bild nicht mehr, aber es war höchst absurd.
Ich weiß, T.S. Ullmann.
Hoffentlich hat Gorgoroth T.S. Ullmann umgebracht. Kann gar nicht Gorgoroth schreiben. T.S.
Ullmann. Das wäre doch mal was für hier auf Twitter. 1024 Promo. Ich hoffe, Gorgoroth hat T.S. Ullmann um.
Also wenn ich Gorgoroth und T.S. Ullmann Bildersuche mache, finde ich es nicht.
Ja, genau, das war auch der Aufhänger. Das ist ein Bild, das ich hier auf meiner Dropbox gespeichert habe, vor Jahren.
Okay, geil.
Ich finde das und ich schicke es dir.
Das will ich wirklich sehen.
Wir verstecken es in den Shownotes.
Auf jeden Fall.
Was ich noch ansprechen möchte.
Ich habe auf jeden Fall noch ein Damn-Thema.
Richtig krass beeindruckend fand, ist, dass, weil ich ja gerade meinte, es ist auch schon so ein bisschen minimalistisch, ne, dass er halt ganz oft, und gerade bei DNA fällt es halt gleich so auf, weil du mir so reingepusht wirst, reingeworfen wirst, diese identischen Reime. Mhm. Also er reimt ja immer auf It's in my DNA oder also in my DNA auf jeden Fall. Und immer wieder, was ja eigentlich so ein bisschen verpönt ist, weil es eben die einfachste Form des Reims ist.
Total.
Und trotzdem hörst du den Track und denkst dir so, fuck, was geht eigentlich mit ihm? Wie krass ist er so, weißt du?
Auf jeden Fall.
Und er macht es ja ein paar Mal auf der Platte. Und wie gesagt, ich finde das eigentlich super beeindruckend, wie minimalistisch das Ding im Ganzen ist und trotzdem wieder so so krass. Und ich man hat auch wieder nur 2 Jahre gebraucht, weißt du? Das war ja auch so ein Aufreger, so, muss immer ewig lange warten, ehe so ein Album rauskommt, aber es sind fucking 2 Jahre. Ich meine, was wollen die Leute so? Das ist voll in Ordnung. Und dafür, was man dafür bekommt, das kann man schon mal 2 Jahre warten.
Auf jeden Fall.
Also ich bin krass beeindruckt. Und also es soll eigentlich nicht so eine Arschkrieche, oder es ist schade, dass es so eine Arschkriecherei ist, aber soll mal erstmal jemand kommen mit einer Gegenstimme und was zu sagen gegen Damn, Alter.
Das Einzige, was ich irgendwie noch, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie jetzt was beiträgt, aber ich habe irgendwie, da hat sich Needle Drop so ein bisschen drauf reingesteigert und auch so ein bisschen als einen der negativsten Punkte aufgezeigt. Es gibt dieses, also es geht ja viel um Struggle und viel auch, und er ist ja eigentlich ein relativ gläubiger Typ, ja, und es geht ja auch so viel um den Struggle zwischen ihm und seinem Glauben auch. Mhm. Und diese Audioaufnahme von seinem Cousin, der, ich glaube, bei Feel ist es, quasi reinspricht und der so ein bisschen diese These aufmacht, die es tatsächlich gibt. Und zwar basiert die darauf, dass Leute glauben, dass quasi, also grundsätzlich die Theorie ist, dass alles, was ihnen schlecht geht, Gott für sie gemacht hat, also sie quasi Gott sie bestraft, weil sie nicht quasi fromm genug sind. Mhm. Und dieser Cousin macht es so auf, als die Schwarzen und die Hispanics und die Native Americans sind quasi die das Volk Gottes und die sind quasi bestraft mit allem Rassismus und allen Verbrechen, die gegen sie begangen werden, weil sie als Kultur nicht fromm genug sind. Und das ist schon eine harte Aussage. Krass, und er ich finde, dass wenn man, also als ich das verstanden habe, habe ich so ein bisschen diesen ganzen Struggle, den er in den Songs immer von sich gibt, einen ganzen Batzen besser verstanden. Also weißt du, was ich meine? Wenn er das wirklich glaubt oder er in einer Welt lebt, wo Leute um ihn rum, die ihn als Familie vielleicht auch supporten sollten, ihm solche Sachen irgendwie sagen,
ja,
dann ist es schon eine harte Ansage, dass er da so ein bisschen irgendwie als famer Rapper, der halt auch irgendwie natürlich eine gewisse schwarze Kultur repräsentiert, die man jetzt diskutieren könnte, ob die so hilfreich ist, dass er da so ein bisschen die glaubt, dass das quasi, dass das eine Strafe ist. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Das fand ich schon ein bisschen.
Das ist aber zum Beispiel so eine Sache, also ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich dann auch erst, dadurch, dass ich mich danach ein bisschen drüber belesen habe, drauf gestoßen. Wenn ich das Album, als ich es so ein paar Mal gehört habe, ist für mich so dieser Struggle mit seinem Glauben nicht so richtig deutlich geworden. Also klar hört man es schon hier und da raus, aber ich habe das nicht so richtig gerafft, habe dann danach drüber gelesen und so. Was mich nämlich eigentlich gewundert hat, ist eigentlich, dass ja mehrmals dieser Spruch auftaucht, what happens on earth stays on earth.
Yes.
Was ja eigentlich so ein bisschen das Ungläubigste ist, was man sagen kann, so, weißt du? Und dann habe ich danach, ich glaube, so wirklich auch der erste Text, den ich aufgemacht habe, und da war gleich der erste Satz, dass es so krass viel um Glauben geht. Und ich meine so, okay, da muss ich nochmal hinhören, weil das habe ich bisher nicht so richtig gerafft. Und mein erster Eindruck war eigentlich eher, dass es so ein bisschen um weltlichen Struggle geht. Ne? Ich meine, wenn du dir halt so die Songtitel sind auch. Also es taucht auch Gott auf, ne? Aber es ist halt Love und Feel und Loyalty und solche Sachen, die ja eigentlich eher so ein bisschen, ich würde es jetzt mal pauschal weltlichere Dinge nennen,
ja, sind. Auf jeden Fall sind es sehr elementare Dinge.
Ja.
Ja.
Auch da wieder.
Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass er eine durchaus atheistische Message hat, aber auch nicht seine Community abfacken will. Also denen das so ein bisschen häppchenweise vermitteln.
Genau, mag. Genau. Und auch wenn du ihn in Interviews hörst und so, sagt er ja eigentlich immer, dass Gott, der Glaube so ein bisschen das höchste Gut ist, was er eigentlich in seinem Leben hat. Also das sagt er ja auch offen so. Und trotzdem, ja, genau, ist auch mein Eindruck, dass eigentlich hier und da mitschwingt so ein bisschen, naja, das ist vielleicht doch nicht so das Gelbe vom Ei.
Ja, das stimmt. Wobei ich da immer so bei sowas immer denke, also, weißt du, wir interpretieren halt irgendwas rein, ne? Und ich glaube, man reflektiert sich ja auch selbst immer so ein bisschen. Also, wenn man so Texte liest und dann will man ja auch, vor allem wenn es ein Künstler ist, den man gut findet, will man so ein bisschen rausfinden, ob der einen gerade repräsentiert. Und man wünscht sich das auch so ein bisschen. Und wenn der eine Line droppt oder irgendwie ein cooles Ding macht, dann ist es so ein bisschen, ja, das würde ich vielleicht auch sagen. Oder das unterschreibe ich. Mega gut.
Aber.
Und wenn man ihm, also, weißt du, ich, Ich glaube nicht, dass er, super krass radikal christlich ist.
Das glaube ich nicht, ne.
Aber ich habe schon so ein kleines bisschen die Befürchtung, dass er mit diesem vollkommen positiv konnotierten Messias-Komplex, den er ein bisschen hat, also oder der ihm zugesprochen wird und der auch so ein bisschen aufgebauscht wird von der Welt, jetzt nicht unbedingt Messias als er ist jetzt irgendwie Second Coming of Jesus, sondern eher so als er repräsentiert als Künstler so eine conscious Interpretation von der, weißt du, was ich von der
schwarzen Kultur. Er wird ja hier und da auch schon so ein bisschen als der Heilsbringer bezeichnet, ne? So ist ja nicht. Also.
Klar, weil also du willst, also man wünscht sich ja auch so Spokespeople, ja, also Leute, die einen repräsentieren. Und willst du unbedingt als Minderheit von Kanye West repräsentiert werden oder von Lil Wayne? So, ja. Oder also, ich vielleicht ja, aber.
Also ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Nee, Spaß, erzähl weiter.
Mir ist gerade eingefallen, dass ich ändere das Thema sofort. In dem DNA-Video, was ich am fettesten finde, ist dieses Gemälde von Snoop Dogg und Tupac.
Ja.
Mit diesem fetten goldenen Rahmen. Und ich glaube, ich sollte hier sowas auch aufhängen.
Mach das.
Und was hältst du davon, wenn es Lil Wayne wäre?
Ja, perfekt. Mach das.
So ein bisschen so als weiß nicht, als
eigentlich viel mehr als
das Heiliger.
Das Bild hier aufzuhängen, würde ich noch den Moment feiern, wo du halt dir halt ein Bild suchst und das mit so einem Fotobearbeitungsprogramm, so Photoshop oder so, halt in so eine, und diese Gemäldeoptik umwandelst und dann damit zur Druckerei gehst und sagst, könnt ihr mir das auf so und so viel mal so und so viel Zentimeter ausdrucken? Und die gucken sich das an und sagen so, ja, okay, whatever
floats your boat, man. Das ist doch gar nicht so wack. Aber dann nimmst du dieses Bild und gehst zu so einem krassen, altertümlichen Rahmenbauer.
Ja, ja, voll.
Der so einen Rahmen explizit für so ein Bild baut. Und dem gibst du das Bild und sagst, so, bau mir dafür den geilsten goldenen Rahmen, den du dir vorstellen kannst.
Geil.
Das wäre was.
Ich wurde gerade informiert.
Okay.
Johannes, ich soll dir sagen, dass du bei Facebook antworten sollst. Von Hannah.
Das ist unglaublich. Ah, siehste. Das ist, habe ich auch gesehen.
Musst du drum rumschreiben zur Not.
Das ist super Meta, Alter. Das ist viel zu Meta.
Ich glaube, wir haben, also unsere Meinung, was ist die abschließende Meinung? Der ist eine geile Platte.
Fett.
André?
Ist super geil.
Kann man machen.
Spaß.
Kann man machen.
Ich habe Spaß, aber ich freue mich trotzdem mehr auf ein Schoolboy Q-Album und fand, dass die Abschlussszene vom DNA-Video hat mich geiler gemacht als das ganze Album.
Das stimmt.
Ist wirklich so. Weil ich, so cool, ich habe den Timestamp nämlich beim ersten Gucken nicht im Auge gehabt. Und ich dachte, der DNA-Song, und stellt euch das bitte vor, endet mit Schoolboy Q, der jetzt einen Part droppt.
Wow. Das wäre tatsächlich. Habt ihr die Coachella-Performance euch angeschaut?
Nee.
Hast du die so angeschaut?
Also ich habe ein Video gesehen, aber nicht die Performance quasi.
Ich habe so zwei Drittel angeschaut, bis zu dem Part, als Future auf die Bühne gekommen ist und sie diesen Flötensong von Future gespielt haben, was ein bisschen random war, aber geil, weil der Flötensong von Mask Off heißt er, von Future ist halt fett.
Oh ja.
Und
Percocets.
Ja, genau. Und das war auch eine krasse Performance. Also auch war jetzt nicht ganz Kanye-Style, aber es war schon so extrem viel mit Licht und einer eigenen Bühne, die hochgefahren ist.
Naja,
und so.
Da habe ich eine Frage zu. Es gab vor kurzem auf Netflix diese Dokumentationsreihe Abstract oder wie auch immer.
Sie.
Und da wurden ja so Künstler vorgestellt. Und da war eine bei, die so Lichtinstallationen für größtenteils eben auch für Musiker gemacht hat. Zum Beispiel eben schon für Kanye und Rihanna und so. Und die hat halt viel diese großen LED-Bildschirme und diese wuchtigen Installationen gemacht. Und die Bühne hat mich voll daran erinnert. Und da war meine Frage, ob die das auch gemacht hat.
Das kann ich dir nicht beantworten.
Ja, gut.
Ich würde gerne, aber ich kann es wirklich nicht.
Ja, ist okay.
Bestimmt.
Was war eigentlich mit diesem Gerücht, dass schon am Ostersonntag die zweite Platte erscheinen sollte?
Der Fabio hat das alle verrückt gemacht.
Ich habe das auch von anderer Seite gehört. Und zwar ist es ja so, dass
der Fabio hat sich das ausgedacht.
Dass das Albumcover
das Album ist gelesen.
Halt ein super rotes Thema hat. Und die Story war so ein bisschen, dass halt zwei Tage, drei Tage später
noch ein blaues
das Album mit dem blauen Thema dann rauskommt.
Also es ist noch nicht widerlegt worden, die These.
Na doch, das Album kam nicht.
Ja, es kann sein, dass es immer noch ein Mohan-Spieler ja, ja. kommt. Und es ist so ein bisschen Compton und Crips versus Blood und da will man ja immer so ein bisschen den blau und roten. Er hat ja auch diese Schuhlinie, ne? Diese Reeboks, er hat ja mehrere Schuhe und die erste Reeboks-Line, die er hatte, da war, glaube ich, ich weiß nicht, ob Blue und Red drauf stand oder ob also auf jeden Fall war ein weißer Schuh und auf der einen Seite war ein rotes Logo und auf der anderen Seite war ein blaues Logo oder eine blaue Schrift, wo er so ein bisschen irgendwie Crips und Bloods sollen mal wieder sich lieben. So. Oh, André, was war denn los mit dem zweiten Album? Hast du das mitbekommen?
Nee, nicht so richtig.
Du hast auch noch Fabio hat dich verrückt gemacht.
Ja, ich habe auch nur gehört, ich glaube auch, ich weiß gar nicht, wo habt ihr denn davon gehört? Also wo hat Fabio euch das mitgeteilt?
Fabio hat mir geschrieben, das Album Damn is Dope und am Sonntag kommt ein neues Album raus. Der hat sich mehr gefeiert, dass er eventuell am Sonntag ein neues Album rauskommt, als dass Damn da ist. Ja. Was so ein bisschen die Ultimate, also wenn er das wirklich gebracht hätte, wäre es super krass gewesen, aber was auch so ein bisschen diese Gier und dieses man könnte jetzt rausinterpretieren, dass noch eins kommt.
Ja, genau. Ihr hat mir das irgendwann auf Telegram mitgeteilt und ich dachte dann, schön, kommt noch ein neues Kendrick-Album. Und dann kam aber keins. Und jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht von Fabio, der auch nicht hier ist.
Echt? Ich finde auch, dass es Fabios Schuld ist im Grunde. Kann ich bei jedem Künstler ankommen und kann sagen, das kommt noch was Fetteres nächste Woche.
Ja, erstmal wissen.
Ja, das stimmt. Gut, haben wir noch Themen? Paul, was hast du sonst noch so?
Ey, was ich noch viel, viel häufiger als Damn von Kendrick Lamar gehört habe, ist
Fire.
ist Alexander Markus von Die Krassesten.
Nice.
Eine Kombination von zwei Deutschrappern, nämlich Das Neue, den ich hier schon so oft in den Himmel gelobt habe, und Personality. Die haben zusammen ein Album gemacht, das heißt Alexander Markus. Und es, also im Moment, in meiner Wahrnehmung, ist das Krasseste, was jemals im Deutschrap erschienen ist. Ich höre das bisher irgendwie jeden Tag und ich kann es mir einfach nicht satt hören. Es ist so schön. Es ist so ein rundes Produkt. Es ist krass gut von den Skills her. Gebt euch das, bitte.
Das ist eine gute Platte.
Das ist wirklich eine saugute Platte.
Sagt dir das irgendwas, André?
Nee, überhaupt nicht.
Na, siehst du mal. Du hast gelernt heute.
Ja.
Hey, hör dir
ein bisschen was mit.
Hör dir das auf jeden Fall an.
Sehr gut, sehr gut. Noch was?
Ach, weißt du was? Nee.
André, was hast du gerade so?
Ich will, ja doch. Ich will mal was erwähnen, was ich höre. Ich höre, ich muss aber kurz nachgucken, damit ich die Zahlen nicht verdrehe. Einen Moment.
Okay.
12812 von Luciano und Niki Santoro. Und Niki Santoro ist, also ich kam für Luciano, aber Niki Santoro, für den bin ich geblieben. Guter Mann.
Okay, was kannst du kurz erklären, was es da geht?
Das ist ganz höchst asozialer Straßenrap, wo man am Ende des Albums nochmal überrascht wird von der Tatsache, dass es doch Menschen sind dahinter.
Okay.
Also, ich glaube, man wird es einfach hören müssen für das Erlebnis. Aber alles, was ich dazu sage, sind nur so Rap-Update-Plattitüden.
Verstehe. Rap-Update. Ich habe neulich erstmal, also ich bin ja so raus, dass ich erst vor einem Vierteljahr von Rap-Update erfahren habe. Und jetzt kommt es noch wecker. Und zwar nicht über die Szene, sondern über, ich weiß gar nicht woher, in irgendeinem Medienfachblock, der darüber geschrieben hat, dass quasi Rap-Update es geschafft hat, so viel Reichweite zu bekommen, dass die mittlerweile auch echt gut Kohle machen mit dem Konzept und so ein bisschen gehandelt werden, als die, aus denen könnte quasi, das ist jetzt sehr übertrieben, aber die neue deutsche Weiß werden.
Boah.
Weil sie so viel Traffic haben und so viel Aufmerksamkeit haben von jungen Leuten, dass wenn die quasi ihr Schema ein bisschen erweitern würden mit noch ein paar mehr Themen, dass sie quasi viel mehr Leute noch erreichen könnten.
Ich habe das immer so ein bisschen als so eine Art Bildzeitung wahrgenommen, total, ehrlich gesagt.
Ja, ja. Ich habe dann auch mal drauf geschaut und war richtig enttäuscht, weil das war, außer dass Kollege jemanden auf die Fresse gehauen hat, habe ich da auch nichts gelesen, was mich interessiert hat. Okay, 12812, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Ich
küsse eure Augen, wenn ihr das hört.
Ich glaube, ich kann keine Platte mehr empfehlen. Ich kann auch nur Legion empfehlen. Die Serie, ja. Die haben wir aber auch schon empfohlen.
Habe ich gerade angefangen vor ein paar Tagen.
Nice.
Ja, nice. Ja, nice. Erste Folge geguckt, zweiter so halb. Ja,
nice. Bin jetzt schon bei Folge bei Folge 4 oder so. Und bin schon gut geflasht. Das ist eine gute Serie. Ist eine Marvel-Serie, aber also es geht so ein bisschen um Superhelden, aber irgendwie auch nicht. Ist so ein bisschen X-Men-Family. Weitere X-Men, größerer Verwandtenkreis von X-Men. Also ist.
Ja, ich hatte es so ein bisschen losgelöst, also auch.
Die Origin-Story von. Wie heißt er denn überhaupt? Wie heißt denn die Hauptfigur?
Ich dachte, die heißt auch Legion.
Nee, der heißt irgendwie anders. Ist wurscht.
Der hat schon einen bürgerlichen Namen,
Digga. Der hat einen bürgerlichen Namen, ja.
Ich dachte, du meinst jetzt den Superheldennamen.
Die Origin-Story von ihm ist, dass er, das ist offensichtlich nicht die Story in dieser Serie, ist, dass er der Sohn von Charles Xavier ist.
Ah, okay.
Also der ist auf jeden Fall, ja, der ist eingeflochten in das X-Men-Universe und hat sich daraus ein bisschen als ein Fan-Favorite entwickelt. Genau, ist aber eigentlich alleinstehend.
Ey, Better Call Saul geht weiter, ne?
Habe ich noch nicht angeschaut.
Ich habe heute die zweite Folge geguckt, Mann.
Ist mega geil.
Das ist schon wieder sauer heftig, ey.
Krass.
Wirklich?
Ja.
Also, dass die ich habe Vince Gilligan, dass der das beibehält, ne?
Ja.
Finde ich fucking Wahnsinn. Weil überlegt euch mal die Zeitspanne.
Ist krass, ne?
Popkulturell über so eine Zeit so relevant.
Ja, Mann.
Richtig krass.
Auf jeden Fall. Und also ich habe neulich erst wieder irgendwo gelesen, das ist natürlich auch ein bisschen übertrieben, ist falsch. Neulich wieder irgendwo gelesen, dass jemand gesagt hat, das ist besser als Breaking Bad.
Ja, glaube ich gar nicht mal.
Ich glaube, es ist besser als Breaking Bad, aber es hat nicht den gleichen Impact und wird wahrscheinlich auch nicht den gleichen Impact wie Breaking Bad haben. Weil Breaking Bad war halt dazu, dass es extrem gut war, halt auch ein super krasses popkulturelles Phänomen, was auch noch, also neben irgendwie so diesem, viele Leute wussten davon, auch so diesen Moment wieder aufgelebt hat, dass Leute zusammen eine Serie schauen.
Ja. Ja? Also ich weiß nicht, ob besser das richtige Adjektiv ist. Ich meine, ich würde auch definitiv sagen, es macht was anders als Breaking Bad.
Ja.
Obwohl man ja, und ganz ehrlich, ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, wenn du dir so eine Folge Better Call Saul anguckst, es fühlt sich halt auch so ein bisschen an wie Fanpleasuring, wie Breaking Bad Fanpleasuring einfach so. Ja, ja? Also du fühlst dich halt sofort in diese ganze Szenerie wieder zurückversetzt, aber dir wird halt auch immer wieder bewusst, das ist schon was anderes. Also es ist Better Call Saul und das andere war eben Breaking Bad.
Yeah, yeah.
Und auch wenn die ja irgendwo zusammengehören, sind es halt zwei verschiedene Serien. Aber wie gesagt, auch jetzt gerade wieder die zweite Folge der dritten Staffel, wie das gemacht ist einfach. Das ist so gutes Fernsehen. Also echt mega Respekt, ganz ehrlich. Und auch immer noch klasse einfach.
Ich bin immer dafür, falls irgendeiner draußen zuhört, schickt uns eine Mail, der Breaking Bad nicht gesehen hat, aber Better Call Saul schaut. Also ich bin immer noch interessiert an jemanden, der quasi das alte Universum gar nicht kennt und diese Serie einfach plain anschaut und genau dieses Fan-Pleasure nicht hat. Ob es die gibt und wenn sie es gibt, wie sie die Serie finden. Und wenn sie die Serie scheiße finden, welche Serien sie gut finden. Also wenn ihr mir jetzt ankommt und sagt, ihr findet, das, ich hab's mir angeschaut, das war scheiße, aber ich finde Big Bang Theory saugeil, dann schreibt mir keine Mail.
Aber auch begründen dann.
Ja. Und das Geile ist, also du hast recht, ich glaube, es ist eine bessere Serie. Ich glaube aber auch, was ich ziemlich fett finde, ist, dass wir in einer Welt leben, dass du quasi im Grunde eine Fanfiction-Serie machen kannst. Das ist ja eigentlich ein Todesstoß ein bisschen, ne? Also du im Grunde, wenn du jetzt davon ausgehst, dass du Breaking Bad gesehen haben musst oder besser gesehen haben solltest, um Better Call Saul überhaupt zu appreciaten, dann tust du ja automatisch quasi den Kreis der Leute, die es anschauen, verkleinern. Also es gibt quasi, es würden nie mehr Leute Better Call Saul schauen, als sie Breaking Bad geschaut haben. Aber dass wir in der Welt leben, dass du sowas bringen kannst und es trotzdem funktioniert, das finde ich eigentlich ziemlich fett.
Ja.
Ich hab das Bild ausgegraben von Gorgoroth und Tees Ullmann.
Ich freue mich jetzt schon drauf. Achso, was ich noch empfehlen wollte, was ich geschaut mal empfehlen wollte. Meine letzte Empfehlung, ein bisschen weird, passt auch nicht so ganz rein. Ich habe es mir gestern Abend reingefahren. Und zwar habe ich mir im Zuge von, ab und zu habe ich dann so ein Fable und schaue auf Netflix so ätzende Dokumentationen. Am liebsten so Crime-Dokumentationen. Und auch so Sachen, was eigentlich Trash ist, also was du eigentlich nicht gucken solltest. Mhm. Und nachdem ich irgendwie Amanda Knox geschaut habe irgendwie und es mich umgehauen hat, ja, und ich dann ein bisschen später hier Josef Fritzl, ja, Story of a Monster angeschaut habe, ja, was schon mega geil war, weil die halt einfach alle einen österreichischen Dialekt haben, was einfach mein Gehirn fickt. Das ist die gruseligste. Ich liebe den Wiener Dialekt, den österreichischen Dialekt finde ich mega geil,
ja, ja,
und auch sympathisch und lustig und witzig und voll geil, und ich würde gerne so sprechen, eigentlich. Aber es ist schon super creepy, wenn du so super normale Leute nimmst, die quasi diesen Akzent haben und die dann so von so krassen Verbrechen sprechen.
Ja.
Und mir vorstelle, dass in deren Welt krasse Verbrechen passiert sind, das ist einfach super creepy.
Dude, wolltest du nicht eigentlich was empfehlen?
Und was ich empfehlen wollte ist
Josef Fritzl, die Keller Experience.
Ist quasi der nächste Level, wobei es eigentlich ein Level davor ist. Und zwar Natascha Kampusch.
Ah ja, ich habe sie gesehen.
Die Dokumentation über sie. Und die ist auch auf Netflix. Das ist sogar eine deutsche NDR-Produktion. Natascha
Kampusch. Was ist das Genre da bei diesen?
Ich weiß nicht. German Exploitation Film. Ich weiß es nicht. Es ist einfach super asozial. Es ist auch, dass auch beides passiert ist. Ne? Also dass auch beides in Österreich. Naja. Nochmal klargestellt zu haben. Ja, Österreich.
Da ist ein kranker Wichser da unten.
Ich liebe euch, aber irgendwas ist bei euch ganz komisch. Und also Natascha Kampusch muss ich jetzt nicht erzählen, irgendwie Mädel irgendwie entführt worden, eingesperrt im Keller. Und sie wird interviewt, ihre Mutter wird interviewt, den Typen, den sie nur den Täter nennt. Die ganze Dokumentation überspricht sie nur von ihm als der Täter, was schon super gruselig ist. Fuck. Den gibt's, der hat sich ja umgebracht, der hat sich vors Gleis gelegt. Also, das ist wirklich sehr schaulustig.
Ja.
Auch so sie dann zu interpretieren, und sie spricht auch darüber so, dass sie quasi nie, das damit fängt die Serie an, es wird nie einen Moment, also jeder Mensch, der sie trifft, sieht sie als Opfer.
Ja.
So, sie ist quasi gebrandmarkt für ihr Leben, das ist ihre Story. Ja. Und sie hat dann auch so ein paar Dinge, die nicht weird sind, aber die auf jeden Fall mal nicht so ganz erwartet, dass sie ihn zum Beispiel verzeiht und so, und dass sie ihn noch mitleidet und sowas, was auch schon ein bisschen crazy ist. Und sie hat ein Detail erzählt, was mich ein bisschen umgehauen hat. Und zwar hat er die ja im Keller eingesperrt. Und er hat ja für die quasi schon einen Bunker vorbereitet. Er hat quasi in seinem Keller, du gehst in die Garage runter, dann hinter einem Haufen Gerümpel war ein Schrank, und den Schrank hat er beiseite geschoben, und da war quasi eine fette Tresortür, die irgendwie, keine Ahnung, 30 Zentimeter dick war oder so, also so Stahl, ja, die aber auch bloß irgendwie 90 mal 90 Quadrat war. Da ist er, dahinter war nochmal eine Stahl- und Betontür, die 90 Zentimeter dick war.
Was, Alter?
Und dahinter war noch mal eine Holztür. Und da war ihre Zelle quasi. Das heißt, er hat irgendwie in drei oder vier Ebenen war dazwischen ihr und der Realität. Und der hat 1 bis 2 Stunden gebraucht, um reinzukommen.
Ja,
das heißt,
ganz so an, ja.
Das heißt, sie saß da in diesem Ding und hat dann quasi 2 Stunden vorher angehört, okay, alles klar, ist da. Und dann hat der irgendwie mit einem Act quasi das alles beiseite geräumt, hat das alles aufgemacht und ist dann rein, um mir was zu essen zu geben oder was auch immer. Und sie hat dann gesagt so, naja, wenn der alt geworden wäre, die war da ja mehrere Jahre, ne?
Yeah.
Wenn der alt geworden wäre und irgendwann mal diese scheiß Tür nicht mehr aufbekommen hätte, dann wäre ich halt am Arsch gewesen.
Ja.
Also so diese, das war ein kleiner Aspekt, den ich überhaupt nicht bedacht habe.
Was für ein krasser Relativismus auch.
Das ist
also so, ich würde auch vorher schon sagen, dass du am Arsch gewesen
ohne Witz, bist. Ohne Witz, das habe ich auch gedacht, wie dir so ein Gedanke noch kommen kann. So,
als ich mir das angeschaut habe, ich so, Alter. Und sie hat auch, also klar, sie hat recht, ja. Und also Wenn ihr auf solche Scheiße steht, guckt euch an. Das ist eine NDR-Produktion. Das ist jetzt nicht so extrem cheesy. So die Josef Fritzl-Story ist dann auch so mit so düsterer Musik und irgendwie
das
so ein bisschen gar nicht ab. So ein bisschen Amerika-Style. So ein bisschen, das ist eher eine amerikanische Doku. Also die ist glaube ich auch auf Englisch, die Josef Fritzl-Story. Aber genau, die ist auf Englisch, die Dokumentation. Aber alle Leute, die halt interviewt werden, sind halt sprechen halt Österreich. Ja. Das war so ein bisschen die NDR-Dokumentation ist nicht ganz so cheesy, aber ein bisschen ist es auch. Wenn ihr auf sowas steht, guckt es euch an. Und wenn ihr auf sowas steht und noch Empfehlungen habt, sagt Bescheid. Ich guck mal den Kram an.
Other people that liked Josef Fritzl's Story.
Ja, es ist, weiß auch nicht, was mich da reitet.
Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die gerade alles in den Schatten gestellt hat.
Sorry.
Alles gut.
Ja. Besser als das Kendrick Lamar-Album. Wow. Das stimmt nicht.
Wow.
Aber auch 7 von 10.
Aber auch damn, Alter.
Damn, jawohl. Damn, a Josef Fritzl-Story.
gut, ich glaube, wir machen Schluss.
Ja. Okay.
Wenn ihr das gehört habt oder euch geschaut habt und es cool fandet, dann könnt ihr ja mal bei Facebook liken und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, hallo@1024.org. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt bei einem YouTube-Video kommentieren, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Uns bei iTunes, wie viele Sterne an der Zahl?
7.
7 Sterne.
Von 10.
5 von 7.
7 von 10 Sternen bei iTunes geben. Was für Kendrick gereicht hat, muss für uns auch reichen. Und sagt euren Freunden Bescheid, dass wir das machen. Das war 10, 2, 4. Heute mit André.
Hoi.
Und mit Paul.
Macht's gut.
Und ich bin Johannes. Adieu.
Ciao. Bei dem Abspann können wir schon drüber labern, ne?
Nee.
Auch nicht?
Nee.
Oh, sorry.
Ist nicht schlimm.
Ich stopp mal. Podcast ruiniert.